und herzlich willkommen zu Radiotux Sendung 31. Der neuen Sendung von Radiotux, ja, der ersten in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr 2003 gestartet und ich hoffe auch, dass euch diese Sendung gefallen wird, mit der wir euch folgende Themen servieren. Und zwar ein Interview mit den Machern von ProLinux, einen Beitrag über Moniplex 2002 und einen Beitrag über das Buch Problemlöser. Und ja, vielleicht habt ihr gehört, ich bin auch wieder da. Ich freue mich, diese Sendung moderieren zu dürfen. Und wir fangen gleich an mit dem ersten Beitrag, und zwar Moniplex 2002.
Zum Jahreswechsel erschien die neue Version der Homebanking-Software Moniplex mit zahlreichen Verbesserungen. Daher soll hier über die Neuerungen berichtet werden. Für alle, die Moniplex noch nicht kennen, verweise ich auf den entsprechenden Artikel in Ausgabe 4 des Magazin 42 bzw. Sendung 10 von Rally Tux, bei dem Archiv zu finden. Es gibt viele kleine Änderungen, aber auch einige große und nützliche. Eine dieser großen ist die Möglichkeit der Verwaltung von Wertpapierdepots. Dieses wird wie von der Kontoeinrichtung gewöhnt her HBCI eingerichtet und aktualisiert. Ebenso automatisch erfolgt die Kursaktualisierung, sodass der Anwender immer den aktuellen Wert seiner Wertpapiere hat. Dazu kommt eine grafische Darstellung der jeweiligen Kurse und Umsätze. Die Kurse werden dabei von Matrika selbst geliefert. Andere Anbieter werden derzeit nicht angeboten. Wird ein Wertpapier nicht angeboten, kann der Anwender den aktuellen Kurs manuell eingeben. Allerdings wird auch nur dieser bei der Berechnung berücksichtigt und kein Kursverlauf aus den eingegebenen Daten ermittelt. Ebenso ist kein Import aus anderen Quellen möglich. In der Bedienung ist die Unterstützung des Mausrads ein großer Fortschritt und die Integration des Aktualisierungsdialoges. Dieser ist nun übersichtlicher gestaltet und der Anwender kann jede auszuführende Aktion, Kontoauszüge abrufen, Depotbestände abrufen, Überweisungen ausführen und so weiter, einzeln aktivieren und so die Online-Zeit auf ein Minimum reduzieren. Die farbliche Kennzeichnung neuer Buchungen im Register Kontoauszüge verbessert die Übersicht, da das Suchen entfällt. Alle getätigten Überweisungen werden jetzt in einem Archiv abgelegt, sodass sie sofort sichtbar sind und nicht erst in allen den Auszügen der einzelnen Konten gesucht werden müssen. Ebenfalls zur besseren Übersicht tragen die neuen Elemente im Finanzzentrum bei. So gibt es jetzt eine Kostenübersicht, in welcher alle Konten und Depots mit ihren Beiträgen und der Gesamtsumme verzeichnet sind. Mit dem Kontoverlauf bzw. Depotverlauf gibt es eine grafische Auswertung über einen bestimmten Zeitraum. Neben den HBCI-Bankern werden einige weitere Finanzinstitute unterstützt, die dieses nicht anbieten, wie die Postbank, Sparda Bank, Netbank und Consors. Für die Depotverwaltung gelten wohl die gleichen Institute wie bei normalem HBCI-Banking. Direkte Depotbanken wie zum Beispiel die DK Bank werden derzeit noch nicht unterstützt. Hier können die einzelnen Wertpapiere aber manuell eingegeben und auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Eine wichtige Neuerung für die Sicherheit stellt die Unterstützung von Kartenlesern mit Tastatur dar. Der Anwender gibt dabei die PIN direkt am Kartenleser und nicht mehr über die PC-Tastatur ein. So bleiben eventuell vorhandene Tastaturschnüffler draußen. Für Anwender, welche von einem anderen Programm zu Moniplex umsteigen, ist sicherlich die Funktion von Autokategorisierung interessant. Nach der Definition einiger Bedingungen übernimmt das Programm die Zuordnung der Kategorien, was bei einem importierten Konto und natürlich auch bei neuen Buchungen viel Zeit sparen kann. Neu ist auch die Möglichkeit von Umbuchungen. Hier muss meiner Meinung nach aber noch nachgebessert werden. Es funktioniert zwar rein technisch wie gewollt, aber eine Buchung zugeordneter Kategorie wird durch das jeweilige andere Konto ersetzt, was eine spätere Auswertung unnötig erschwert. Eine genaue Übersicht zum Programm gibt es auf der Homepage des Herstellers. Wer das Programm schon besitzt, kann problemlos auf eine neue Version updaten. Das Update erfolgt dabei über die integrierte Update-Funktion. Der Anwender erhält nur eine neue Seriennummer, keine neue CD. Das Handbuch liegt wie bisher auch im PDF-Format vor. Für mich kann ich sagen, dass sich das Update gelohnt hat, schon wegen der Depotverwaltung. Durch die vielen Detailverbesserungen wurde das Programm noch leichter bedienbar und durch die eigene Oberfläche hebt es sich wohltuend vom sogenannten Industriestandard ab. Die Konkurrenz hat aber in der Zwischenzeit auch nicht geschlafen und so bietet GnuCache als freie Alternative auch HBCI-Unterstützung an. Leider konnte ich diese Version noch nicht anschauen, da sie derzeit nur im Quellcode vorliegt und durch die vielen, wenn auch weniger als vorher Abhängigkeiten, wird nicht gerade der Wille zum Testen gefördert. Zumindest bei mir, der den Versuch erfolglos abgebrochen hat. Das war ein Artikel von Dirk Hase, gesprochen von Anneliese Schmidt. Zurück ins Studio.
Ihr habt doch alle sicher schon mal von ProLinux gehört. Der Community-Seite im Internet, auf der ja ihr so viele Informationen findet, dass es schon richtig Wahnsinn ist. Maurice Renk hat sich mit den beiden Hauptmachern dieser Seite hingesetzt und hat ein kleines Interview geführt. Bitteschön.
Okay. So, erstmal herzlichen Glückwunsch. 5000 Nachrichten auf ProLinux und inzwischen sind es schon wieder einige mehr. Wie fühlt man sich, wenn man auf das zurückblickt, was man da geschaffen hat?
Ja, auf jeden Fall. Erstens wahrscheinlich stolz, natürlich, dass wir das durchgehalten haben. Und dann als nächstes natürlich stolz, dass wir überhaupt die Community zusammen haben, die uns auch A unterstützt und B auch weiter uns die Stange hält und uns auch besucht. Denn eine Publikation ohne Leser bringt es natürlich nicht. Und deswegen ja, möchte ich mich gerade an dieser Stelle auch bei unseren Lesern auch bedanken, dass sie zu uns stehen und uns auch unterstützen mit Artikeln und auch mit Kommentaren, denn die sind durchaus wichtig.
Mhm. Würde mich auch mal interessieren, wie viel Feedback bekommt ihr da? Bekommt ihr da viel Feedback?
Also Feedback, ich bekomme persönlich pro Tag zwischen 50 und 200 E-Mails. Also der normale Pensum. Wobei sehr viele davon sind irgendwelche Fragen, die ich leider auch nicht beantworten kann, denn ich habe auch nicht die Zeit, oder nicht nur ich, sondern auch der Hajo, der hat auch nicht die Zeit zu beantworten. Deswegen verweisen wir meistens dann auf unser Forum, dass die Leute sich doch vielleicht bemühen möchten, dort ihre Fragen zu stellen. Mhm. Und der Rest dürfte wahrscheinlich dann ja allgemeine Fragen um ProLinux, um Mitarbeit, wird auch darin gefragt. Und allgemeine Themen, die der Publicity von Linux, sage ich mal so, dienen sollen.
Also doch eine Menge, was ihr da bekommt.
Ja, das auf jeden Fall. Also an Feedback können wir uns momentan nicht beklagen.
Könnt ihr euch denn noch an die erste Nachricht erinnern, die ihr veröffentlicht habt?
Also ich persönlich nicht mehr. Kannst du dich?
Nein, ich weiß jetzt den Inhalt auch nicht. Also die erste damals war ich noch nicht so sehr involviert in ProLinux. Da habe ich ein, zwei Artikel beigesteuert und ansonsten erstmal abgewartet.
Ich denke mal, das müsste man auch irgendwie relativieren, denn wir haben angefangen mit einem Projekt, das hieß LinuxWorld. Und das war mal auf Fortune City gehostet. Und da kamen dann die ersten Nachrichten. Und irgendwann dann sind wir dann umgezogen und haben wir uns dann vor Linux genannt. Und eine Zeit lang fungierten wir auch als vor Linux, bis dann irgendwann dann Pro Linux kam. Und die erste Nachricht, die überhaupt auf Pro Linux erschienen ist, weiß ich leider auch nicht. Und vor Linux, das war wahrscheinlich irgendwelche Begrüßungsnachricht, die wir damals in Spammer-Manier an alle Newsgroups geschickt haben.
Eine Frage, die ich mir auch immer selber stelle. Da sitzt ihr dann mehrere Stunden täglich am Rechner, arbeitet in irgendeiner Form an der Homepage. Was ich mich dann immer frage, warum macht man das eigentlich?
Also ich kann für mich sprechen. Das wäre also Enthusiasmus. Ich mache es, weil A, es macht mir Spaß. Würde es mir keinen Spaß machen, würde es natürlich auch nicht machen. Und B, angefangen hat es ja, weil ich anderen Leuten helfen wollte. Und ich denke mal, der Gedanke, der Hintergrundgedanke, der ist immer noch geblieben, einfach anderen Leuten, also sehr viele anderen Leuten auch dienlich irgendwie zu sein, in irgendwelche Art und Weise. Und auch irgendwie die innere Befriedigung dabei zu empfinden, den Leuten geholfen zu haben.
Mhm. Ich mache das mal wie so ein bekanntes Jugendmagazin. Jetzt kommen nämlich die Fragen aus dem Privatleben hier. Was macht ihr beide, wenn ihr denn nicht am Rechner sitzt oder vor Arbeit seid?
Da fange ich mal an mit den Antworten. Ich mache sehr viel Sport, das heißt seit ein paar Monaten wieder verstärkt. Das ist ein sehr guter Ausgleich. Und ansonsten lese ich auch viel. Ich finde da immer irgendeine Beschäftigung.
Also bei mir sieht es ähnlich aus. Ich mache auch ziemlich viel Sport. Ich versuche Fußball zu spielen, T-Shirt zu spielen. Darüber hinaus male ich und relativieren. Also ich würde sagen, ich bin auch künstlerisch ziemlich viel beschäftigt. Wobei das natürlich auch auf den Computer fällt. Wenn ich irgendwelche 3D-Grafik mache, dann ist natürlich auch mit dem Computer auch verbunden. Und auch die Freizeit, die dreht sich bei mir auf des Öfteren auch um Paul Linux. Wenn ich irgendwelche Leute besuche, die irgendwelche Bekannte sind, die ich durch Paul Linux kennengelernt habe oder durch meine Arbeit an Paul Linux kennengelernt habe.
Das heißt, die Grafiken und so, die man auf der Homepage, sind auch von dir?
Die sind alle von mir gemacht worden und wir gucken auch, dass wir nicht die Grafiken irgendwie verwerten oder so, oder nicht irgendwo wie klauen, sondern wirklich alle Grafiken sind auch tatsächlich auch von Grund auf entstanden und auch mit dem Hintergrundgedanken den Einsatz auch bei Paul Linux irgendwie voranzutreiben.
Mhm. Nun ist Paul Linux ja ohne Übertreibung die deutsche Linux-Seite. Wie steht ihr denn zu anderen jüngeren Seiten wie Linux Community oder was haltet ihr denn generell von diesem Portalboom, der in den letzten 2 Jahren so vonstatten ging?
Also ich kann für mich sprechen, es freut mich. Es freut mich, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn wir tatsächlich nur irgendwie eine einzigste deutschsprachige Seite sein sollten, was natürlich nicht der Fall ist, aber sollte sowas mal kommen, dann ist es A, auch ziemlich schlecht für die Community, denn es entsteht eine Nachrichtenmonokultur und das will man natürlich nicht haben. Und B, verfallen wir persönlich in eine Lethargie. Denn ohne irgendwie Konkurrenten hat man nicht mehr den Willen oder es fehlt einem der Wille, irgendetwas zu verbessern. Mhm. Das finde ich ist ein sehr, sehr großer Ansporn, wenn ein starker Konkurrent da ist, der einfach durch Qualität der Nachrichten, durch Inhalte oder durch andere Sachen einfach betreffen zu wollen, das kann eine ungemeine Energie freisetzen.
Nun kann man nicht von der Hand weisen, dass ihr beide einen ziemlich guten Überblick über das Linux-Geschehen habt. Wie seht ihr denn die Zukunft von Linux? Also ich denke da vor allen Dingen an diese ewigen Desktop-Diskussionen und Raufereien mit Microsoft und so.
Also ich sehe, dass der Linux-Einsatz in Zukunft immer weiter wachsen wird, auch im Desktop-Bereich. Gerade das, was jetzt SUSE und Red Hat Unternehmen und Desktop-Distributionen bringen, wird im Firmen- und Behördenbereich Linux viel weiter voranbringen. Und im privaten Bereich wird es sowieso schon sehr intensiv eingesetzt. Ich habe beispielsweise einen Freund, der eigentlich nicht sehr computererfahren ist, der aber schon seit längerer Zeit Linux parallel zu Windows nutzt und auch sehr gut damit klarkommt. Auch generell im Server-Firmenbereich, denke ich, es sieht überall gut aus.
Also braucht sich Linux eurer Meinung nach nicht hinter diesen ewigen Microsoft-Geschichten zu verstecken?
Nein, sicherlich kaum noch. Wenn überhaupt, dann in der Zahl der Applikationen. Und das wird sich mit der Zeit schon geben. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Es wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern. Aber generell sehe ich kaum Grund, auf Linux zu verzichten.
Mhm. Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, auf was können wir uns denn in Zukunft auf Pro Linux freuen? Wird es da neue Sachen geben? Sind da was geplant oder setzt ihr denn doch eher auf altbewährtes?
Gut, nee, also altbewährt wird es auf keinen Fall bleiben. Wir wollen Fresh mit Konkurrenz machen. Mhm. Da arbeiten wir an einem System, der das tagtägliche Programmerscheinung dann im Fresh-Meet-Menü auch den Leuten vorstellen wird. Und im Moment befindet sich das System bei mir in der Beta-Phase und wir hoffen, dass wir das schon bald den Leuten vorstellen dürfen. Das wäre so die große Änderung, die in der Zukunft bei Pro Linux auch eintreffen wird.
Das ist was ganz anderes als bis jetzt quasi.
Ja, wir wollen, also das Ziel, war schon von Anfang an irgendwie die eine Anlaufstelle für alle Linux-Interessierten zu kreieren. Und leider lässt uns das ziemlich wenig Spielraum, also die Nachrichtenform für Programmvorstellungen. Denn wir können nämlich nicht von 5 Nachrichten, die wir am Tag bringen, 4 Nachrichten zum Thema Applikationserscheinungen dann vorstellen. Deswegen wollen wir das anhand von einem System, der dann auf der Startseite dann die interessantesten Programme dann immer einblendet, kreieren. So stellen wir uns das vor und hoffen, dass es auch funktionieren wird und es vor allem Anklang auch bei der Leserschaft findet. Mhm.
Was wünscht ihr euch denn für das neue Jahr?
Wie immer mehr Zeit bei gleichbleibender Länge des Schlafes.
Also ich wünsche mir das persönlich, dass noch mehr Leute an ProLinux arbeiten, wobei nicht nur an ProLinux, sondern allgemein an Open Source, denn Open Source lebt ja von der Mitarbeit und ich hoffe mal, dass auch dieses Jahr eine große Anzahl von Benutzern zu Linux stoßen wird und auch diese große Anzahl wird auch Linux voranbringen, indem sie dann beim Aufbau mithelfen, sei es denn bei ProLinux oder auch bei Programmen, in denen sie programmieren oder falls Leute nicht programmieren können, Dokumentation schreiben, für Programme oder Übersetzungen schreiben. Das wünsche ich mir persönlich für dieses Jahr.
Ja gut, dann danke ich euch für das Gespräch.
Das war schon alles. Herzlichen Dank.
Nein, das war noch nicht alles, denn einen Beitrag haben wir ja noch. Nämlich über das Buch Der Linux-Problemlöser.
Hallöchen, es ist mal wieder Zeit für eine Buchvorstellung. Auch diesmal bin ich nicht alleine. Maurice Renk, den ihr ja wohl alle kennen dürftet, macht mit. Hallo Maurice.
Hallo Thomas. Ja Mensch, eigentlich hattest du uns ja gesagt, nächstes Jahr gibt es nicht nur Buchvorstellungen von dir und jetzt fangen wir doch wieder mit einer an, wa? Und zwar haben wir uns das Buch Der Linux-Problemlöser mal unter die Lupe genommen, haben uns mal angesehen und wir wollen einfach mal gleich mit unserer kleinen Buchvorstellung anfangen. Thomas, fängst du bitte an?
In dem Buch gibt es insgesamt 9 Kapitel. Das erste nennt sich Einleitung und führt zunächst mal in das Buch ein. Zusätzlich zeigt es aber auch Grundlagen wie den Init-Ablauf, den cron-Daemon und die Gerätedateien.
Nach dieser Einleitung geht es gleich richtig zur Sache. Das zweite Kapitel kümmert sich um die Tücken der Netzwerkadministration. Das Kapitel beginnt mit einer Übersicht der wichtigsten Basisbefehle wie ifconfig oder root sowie den wichtigsten Dateien. Neben der PPP-Konfiguration und allem was dazugehört, befasst sich das Kapitel mit Routing, IP-Filter und Firewalls. Auch auf die Sicherheit im Netzwerk wird eingegangen.
Das dritte Kapitel spricht über Dateifreigabe per NFS, sowohl Client als auch Server, sowie Alternativen. Insgesamt ist es schon interessant, nur die Problemkästchen sind zu speziell und deshalb nicht von Interesse.
Samba, Netatalk und WebProxy-Server, das sind die 3 Themen des 4. Kapitels, in dem beschrieben wird, wie man auf Nicht-Linux-Systeme via Netzwerk zugreifen kann. Die Problemkästchen in diesem Kapitel greifen einige durchaus häufigere Probleme auf, sind aber teilweise immer noch zu speziell gehalten.
Im nächsten Kapitel geht's ums Drucken. Dabei werden verschiedene Daemons vorgestellt. Irgendwie bleibt mir hier aber eine klare Linie verborgen.
Software aus dem Quellcode installieren. Wie man dies fehlerfrei tut, möchte uns Kapitel 6 verinnerlichen. Neben einer kurzen Auflistung der wichtigsten Tools, wie zum Beispiel Make oder GCC, wird die Kompilierung von Quellcode mit und ohne Autoconf beschrieben. Die in den Problemkästchen beschriebenen Komplikationen sind meines Erachtens so speziell, dass man sie nur in den seltensten Fällen zu Rate ziehen kann.
Das 7. Kapitel zeigt, wie man einen Kernel Schritt für Schritt kompiliert. Auch Lilo und die Unterstützung von Modulen werden nicht ausgelassen. Insgesamt gefällt mir das Kapitel relativ gut. Hier ist auch eine gewisse Konsequenz ersichtlich. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es nur wenige graue Problemkästchen gibt. Dadurch stelle ich mir aber die Frage, wo sind die Problemlösungen?
Die sind in Kapitel 8 zu finden. In diesem Kapitel geht es um Datensicherung und Wiederherstellung. Es wird eine Übersicht über verschiedene Backup-Technologien gegeben und die wichtigsten Tools werden vorgestellt.
Und wir kommen zum 9. Kapitel namens Benutzerumgebung. Bei diesen Umgebungen sind Shells und X-Windows System unterschieden und es wird jeweils erläutert, was beim Start passiert und was man so konfigurieren kann. Eigentlich ist das Ganze ziemlich schön gemacht. Nur als der Autor plötzlich mit Konsolenprogrammen anfängt, frage ich mich schon, was das Ganze soll.
Und dann ist das Buch auch schon zu Ende. Mein Fazit zum Buch fällt nicht sehr positiv aus. Um es mal so zu sagen, das Buch ist meines Erachtens eine gute Einführung für noch junge Linux-Anwender, die das Linux-System noch nicht so gut kennen. Der Titel des Buches, der durch die grauen Problemkästchen gerechtfertigt sein will, ist völlig falsch gewählt. Man hätte besser einen Titel wie Das Linux-Einsteigerbuch, die wichtigsten Administrationsgrundlagen wählen sollen. Dann wäre der Inhalt durchaus gerechtfertigt gewesen. Mein Fazit? Gutes Buch zum Erlernen von Grundlagen. Dafür aber der falsche Titel.
Wie mein Eindruck ist, könnt ihr sicherlich schon erahnen. Ich finde das Buch ziemlich seltsam und würde sagen, dass es für Normalnutzer nur schlecht geeignet ist. Besser ist da einfach ein Grundwerk, siehe Sendung 28, und Hilfe durch das Internet, FAQs und Newsgroups. Vielleicht ist das Problem des Buches einfach, dass man Probleme eigentlich nur durch das entsprechende Grundwissen und Strategien lösen kann. Und das Wissen bekommt man aus einem Grundwerk und die Strategie zeigt einem der gesunde Menschenverstand.
Damit wir mit unseren Themen nicht an euch vorbeisprechen, wünschen wir uns natürlich Feedback zu unseren Artikeln von euch. Natürlich könnt ihr uns beide auch persönlich eine Mail schicken. An thomas.kesselheim@linuxveras.de und maurice@linuxveras.de. Die Adressen findet ihr auch alle auf unserer Homepage.
Einerseits ist uns natürlich immer konstruktive Kritik, sei es Lob oder Tadel, willkommen. Habt ihr Ideen für zukünftige Vorstellungen, immer her damit. Alles an tec-feedback@linuxveras.de oder über www.linuxveras.de.
Wenn ihr uns helfen wollt, dann schickt uns bitte bitte eine E-Mail an mitmachen@linuxveras.de. Zurzeit suchen wir zum Beispiel ganz dringend Artikelsprecher.
Das war ein Beitrag zum Buch Der Linux-Problemlöser von Brian Ward, erschienen im D-Punkt Verlag.
Ich bin Moritz Renk.
Und mein Name ist Thomas Kesselheim.
Zurück ins Studio.
Ja, herzlichen Dank euch beiden. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung, die ja diesmal etwas länger geworden ist. Und ich habe mich ja deswegen schon etwas mit meinen Moderationen hier zurückgehalten. Aber ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Schreibt uns eine E-Mail oder ihr könnt uns auch gerne auf die Voicebox quasseln. Ja, an dieser Sendung waren beteiligt Dirk Hase, Maurice Renk, Thomas Kesselheim und meiner einer. Ich bin Ingo Ebel. Und ich wünsche euch, ja, viel Spaß die nächsten 3 Wochen, bis zur Sendung 32, in der euch dann wieder Maurice Renk begrüßen wird. Tschüss!